Hast du auch manchmal das Gefühl, dein Leben ist dir zu eng, zu klein? Ich habe heute eine ganz inspirierende Folge für dich. Ich bin im Gespräch mit Anne Simmel. Die Berlinerin ist schon seit ihres Lebens auf Reisen, immer wieder auf Reisen, im Innen wie im Außen. Lass dich überraschen. Und wenn du dich jetzt fragst, wer überhaupt ich bin Christina, ich bin Host dieses Podcasts Herz-Bauch-Bindung und du darfst dich angesprochen fühlen, wenn du Mama wirst, wenn du Mama bist, wenn du dich durch Geschichten und andere Perspektiven inspirieren lassen möchtest, anregen lassen möchtest. Und ich selbst habe 3 Kinder, bin von Haus aus Hebamme, habe aber Hypnose gelernt, bin gerade in der Ausbildung zum psychologischen und systemischen Coach und liebe es, Frauen dazu zu animieren, in ihre Kraft zu kommen, in ihre Stärke zu kommen und ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Und da passt dieses Interview heute wunderbar mit rein. Jetzt lass dich mitnehmen, lass dich überraschen. Danke, dass du da bist.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast zum nächsten Interview. Ich wiederhole das hier immer wieder, aber ich liebe es, in Interviews zu gehen. Und zwar besonders mit Menschen, die mich sehr inspirieren und auch bereichern in meinem Leben. Und deswegen bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich heute die Anne im Interview habe und mit ihr über ihre Lebensgeschichte und über ihren Heilungsweg sprechen möchte, beziehungsweise mich darüber freue, dass Anne darüber sprechen möchte. Denn es ist nicht der Weg, den die meisten Frauen, sage ich jetzt mal so, gehen, sondern einer, der mit sehr viel Reisen einhergeht und mit Wendungen vielleicht auch einhergeht und mit ganz viel Fühlen einhergeht. Habe ich das so ein bisschen so für mich zusammengefasst und das trifft es so ein bisschen was? Fühlst du dich damit ein bisschen abgeholt? Ja. Willkommen in meinem Podcast, Anne. Da darf ich gerne mal vorstellen.
Ja, vielen Dank, Christina. Schön, dass ich hier sein kann und das hat auf jeden Fall resoniert, was du gesagt hast. Ich bin Anne, ich bin Mutter von 2 erwachsenen Töchtern, seit 2 Monaten sogar Großmutter von einem Enkelsohn. Und ich lebe meistens in Berlin, meistens, weil ich sehr viel am Reisen bin und oft die Hälfte des Jahres in Asien lebe. Ich habe eine Praxis in Berlin, trotz allem, obwohl ich so viel weg bin, und bin Heilpraktikerin seit vielen, vielen Jahren, genau seit 17 Jahren in der Praxis. Und mein Schwerpunkt ist Ayurveda und Pflanzenheilkunde in der Praxis. Und ansonsten begleite ich gerne Menschen und vor allem Frauen auf ihrem Weg in mehr Mut, den eigenen Weg zu gehen, der eigenen Herzensstimme zu lauschen. Und und deshalb biete ich Retreats an, wo man vielleicht manchmal an seine eigene Grenze kommt und sehe mich als Wegbegleiterin. Ich habe auch mal eine Wegbegleiterausbildung gemacht und ich finde, der Name trifft es ganz gut. Und so, ich begleite gern ein Stück auf dem Weg und inspiriere Menschen und Frauen, vielleicht auch mal die Komfortzone zu verlassen und sich etwas so zu trauen.
Schön, schön. Magst du denn mal sagen, wo hat da deine eigene Reise angefangen? Wie bist du auf diesen Weg gekommen, das alles zu machen?
Ich bin in der DDR aufgewachsen. Das, denke ich, spielt auch eine Rolle. Insofern, also für mich war als Kind schon immer die Vorstellung ganz schrecklich, dass ich nie die Welt sehen kann. Also nicht nur diese paar Länder, die man damals bereisen durfte. Und beziehungsweise erst, wenn ich eine Oma geworden bin mit 85 oder ich weiß nicht, ab wann, man durfte ja dann als Oma in den Westen. Und das hat für mich irgendwie, habe ich gedacht, das glaube ich einfach nicht, das darf nicht sein. Und dann, als ich 17 war, ist dann die Mauer gefallen, also richtig zum richtigen Zeitpunkt für mich. Und also ich hatte schon immer einen ganz dollen Durst nach anderen Kulturen, vor allem nach Asien, warum auch immer. Wenn man jetzt an Wiedergeburt glaubt, war ich auf jeden Fall mehrere Male schon in Asien, in Indien und in Nepal und in Tibet. Und das erkläre ich mir so, weil ich mich einfach da so extrem zu Hause fühle. Und ja, ich bin dann viel gereist, schon gleich nach der Wende. Ich habe eine Krankenschwesterausbildung angefangen. Also ich mische das immer so, weil mein Leben ist so verwoben. Das Reisen ist ein sehr großer Teil und meine Heilarbeit ist ein großer Teil. Und eben so, wofür ich mich selber sehe, wofür ich stehe, ist eben dem Herzensweg zu folgen, dem einen Herzen, dem eigenen Herzen. Und warum ich die DDR erwähnt habe, ist auch, dass damals war es ja so, man konnte dem nicht Glauben schenken, was einem so erzählt wurde, vor allen Dingen in dem politischen Unterricht. Und so habe ich mich sehr früh schon auf meine eigene Stimme verlassen. Und vielleicht auch, weil ich als Kind öfter im Krankenhaus Aufenthalte hatte, aus verschiedenen Erkrankungs-, Nierenbeckenentzündungen, Mumps, mit 3 Jahren schon, 5 Wochen im Krankenhaus, Quarantäne, was sicher auch einen Einfluss auf mich hatte. Ja, und aha, die DDR und dieses auf sich selbst zu hören, das ist so in diesen Zeiten, glaube ich, sehr, hat sich sehr verstärkt, diese innere Stimme zu lauschen, wenn man sich aufs Außen nicht verlassen kann. Mein Vertrauen in Ärzte ist natürlich auch aus der Zeit geprägt, warum ich dann den Naturweg gegangen bin. Ich habe mit Krankenschwester angefangen und habe dann schnell gemerkt, dass für mich da vieles nicht stimmig war und ich auch keine Zeit hatte für die Menschen. Und ja, habe dann eine Heilpraktiker-Ausbildung angefangen, sehr früh mit meiner Tochter, die war damals 1,5, die saß mit im Unterricht. Die habe ich dann ab und zu gestillt und dann aufs Fell gesetzt. Und ja, so für mich, ich glaube, ich bin ein Mensch, wo ich mir selber kaum Grenzen setze. Also was so von wegen, das geht nicht. Und ich höre dann oft, ja, wenn du Kinder hast, dann ist das Reisen vorbei. Oder wenn die dann in die Schule kommen, dann ist das Reisen vorbei. Und ja, das habe ich irgendwie für mich nicht gelten lassen und einen Weg gefunden, das trotzdem zu machen. Also ich könnte jetzt ewig so weitererzählen. Ich weiß nicht, ob ich mal eine Pause machen.
Das ist wunderbar. Ja. Ja.
Und auch meine Kinder ins Geburtshaus zu bekommen, das war damals auch noch ziemlich neu. Also ich glaube, ich war eine der ersten Geburten in dem Geburtshaus am Arminplatz in Berlin. Und das fanden meine Eltern nicht toll. Ich bin mit 19 schwanger geworden. 20 habe ich meine erste Tochter bekommen. Und ich hatte aber so ein Gefühl, ich muss das machen, das war ganz klar. Und dieses Verlassen auf diese Stimme, ja, und der zu folgen, obwohl ich die anderen nicht erklären kann, obwohl ich dadurch manchmal auch einen einsamen Weg gegangen bin, also nicht nur manchmal, sondern oft, und auch niemanden unbedingt fragen konnte, jetzt ist es richtig oder falsch, oh ja, mache ich das Richtige. Ja, mir hat mal eine Schamanin gesagt in Hawaii, du möchtest nicht dem Auto hinterherfahren, du fährst dein eigenes Auto. Und dafür ist es halt auch manchmal, ja, ein bisschen einsam, weil du dann eben nicht fragen kannst, ne, oh, bin ich richtig, bin ich falsch. Es hat so beide Seiten. Und ja, genau, mache ich jetzt hier mal eine Pause für dich.
Aber du machst es ja schon ein paar Jahrzehnte so, dass du deinem eigenen Herzen folgst. Und das hat dich ja dahin gebracht, dass du jetzt diese Arbeit anbietest und auch dein Leben jetzt so führst, wie du es führst, indem du einen Teil des Jahres in Deutschland bist, aber den Rest auch reist und in Asien bist.
Ja, also das war für mich schon immer klar. So, wenn ich dachte immer, wenn meine Kinder groß sind, ziehe ich nach Indien. Und ich bin dann schon auch, als meine Kinder 5, die Kleine war 5 und die Ältere 11. Sogar schon früher mit meiner großen Tochter bin ich gereist, da war sie, glaube ich, 10 oder 9. Und mit beiden dann im Alter von 5 und 11 wollte ich nach Indien auswandern, hatte ich so die Idee, ich habe mir meine Wohnung aufgegeben, alles aufgegeben. Sehr naiv bin ich mit den beiden in Indien gelandet und der Vater ist über Land mit dem Auto gefahren, sehr abenteuerlich. sehr, kann ich sagen, so hippie-mäßig waren wir da unterwegs. Und da habe ich dann gemerkt, dass Indien war sehr aufreibend für uns. Wir sind dann letztendlich in Nepal gelandet, wo wir dann eine Wohnung hatten und auch ein halbes Jahr gelebt haben. Meine ältere Tochter ist dort zur Schule gegangen. Und das haben wir auch von wegen Schulpflicht und so alles so hinbekommen, mit der Klassenlehrerin, mit dem Schulleiter abgesprochen. Und die Klassenleiterin meiner älteren Tochter hat uns da sehr unterstützt. Sie meinte, Reisen ist die beste Ausbildung für ein Kind. Da lernt man am meisten. Und ich glaube, das hat meine Kinder auch sehr geprägt, diese Zeit auch ein so anderes Leben kennenzulernen, wo eben die Selbstverständlichkeit, die es hier gibt, wie Wasser aus der Leitung trinken zu können und ja, auch dort Armut zu sehen und einfaches Leben zu führen, ganz andere Kulturen zu sehen und Umgang mit dem Leben, mit den Menschen. Und vor allen Dingen für meine jüngere Tochter war das sehr heilsam, weil die ist ein sehr aktives Kind gewesen und sehr energetisch und oft angeeckt. Also ich konnte mit ihr nie ins Restaurant. Die ist dann gleich in die Küche gelaufen, wollte da mitkochen oder beim Einkaufen an der Kasse die Kassierin gefragt, wieso hast du dir diesen Beruf ausgesucht? Warum sitzt du hier? Und das war manchmal ein bisschen anstrengend. Und ich musste auch sehr viel Nein sagen in Deutschland. Nein, dies nicht, nein, das nicht. Und in Nepal, da konnte sie sich frei bewegen. Und da ist so eine Kinderliebe für Kinder, die, ja, meine Tochter konnte überall rein, in die Küche hat mitgekocht, bei der Blumenfrau hat sie ihre Perlen, die Blumenketten gefädelt, beim Schneider mitgenäht und das war richtig heilsam für sie, hatte ich das Gefühl, weil einfach die Gesellschaft einen ganz anderen Umgang mit Kindern hat und ich dort überhaupt nicht mehr Nein sagen musste und immer zu jetzt dies nicht, jetzt das nicht und das war, glaube ich, eine sehr schöne Erfahrung auch für beide.
Und sicherlich ja auch für dich, ne, um zu sehen, das geht vorwiegend um die äußeren Bedingungen, wie Kinder aufwachsen, oder? Das hat dich ja auch sehr geprägt, sicherlich, wie du dich weiter ja bewegt hast in deinem Umfeld, oder? Warum seid ihr dann zurückgekommen?
Wenn das, wir sind zurückgekommen, weil meine große Tochter, das war da der Anfang vom E-Mail und so, die war dann 12, die hat ihre tollen Freunde so vermisst und die haben ihr jeden Tag eine Nachricht geschrieben, wir vermissen dich, wir können ohne dich nicht leben, ganz dramatisch. Und dann habe ich gemerkt, dass, ja, ich kann auch nicht glücklich sein, wenn sie nicht glücklich ist. Und wir sind dann wieder zurückgekommen. Und sie hatte wirklich einen ganz tollen Freundeskreis hier. Und ja, auch in der die Entwicklung der Kinder in ihrer Klasse in Nepal waren ganz anders, also auch ganz andere Themen. Und ja, so sind wir wieder zurückgekommen. Das war einer der Hauptgründe.
Aber du hast deinen Kindern ein halbes Jahr Auslanderfahrung geschenkt, ne? So dadurch.
Ja, also genau. Und dann sind wir mehrmals dann, einzeln bin ich dann mit meiner Älteren öfter mal noch nach Indien gefahren. Aber wie gesagt, auch sehr oft bin ich alleine gefahren, was für mich unheimlich schön ist, was für manche auch so verwunderlich ist. Also ich reise fast immer alleine. Auch als Frau und in Länder, ich war dreimal im Iran auch alleine und in Indien mehrmals, in Kolumbien alleine, in Indonesien und aber vor allen Dingen Iran, das hat mich schon ein bisschen Mut gekostet, also ins Ungewisse zu gehen, weil ich kannte auch niemanden, der da vorher war. Und dieses Alleinreisen ist für mich so. Also ich liebe das. Ich habe halt beobachtet, wenn ich mit jemandem zusammengereist bin, ist dieses im Augenblick zu sein und seinem eigenen, dieser inneren Stimme zu folgen, wo zieht's mich jetzt hin? Ich habe auch nie vorgefertigte Reisen. Ich habe mir immer so ein paar Ideen gehabt, das interessiert mich und das. Und dann bin ich einfach so mitgeflossen, wo es mich hingezogen hat. Und das finde ich einfach allein, weil ich bin ein Mensch, der fühlt dann sehr gern und meist zu viel, was der andere möchte und vergesse dann schnell, was ich eigentlich selber wollte und spüre das auch nicht mehr so gut. Und insofern, ich glaube, man ist extrem im Augenblick, das kennt man ja auch als Paar, wenn man als Paar reist, lernt man vielleicht Paare kennen, aber man lernt weniger Menschen kennen, als wenn man allein reist. Also so ging es mir. Mhm. Also, für mich ist das wirklich wie so eine Art Retreat, alleine auf Reisen zu gehen. Ich langweile mich nicht und ganz im Gegenteil, ich fühle mich auch nicht alleine. Klar gibt es Tage, wo man sehr mit sich selbst konfrontiert ist. Da erinnere ich mich auch an Momente, wo ich dann mich auch gar nicht rausgetraut habe, weil ich so angeguckt wurde, wo ich war, in so einem Dorf irgendwo in Indien, und bin ich 3 Tage gar nicht vor die Tür gegangen, weil ich auch so viel Unsicherheit in mir gespürt habe und bin dann da reingegangen in diese Themen. Und auch als Mutter, damals waren meine Kinder ja auch noch kleiner, diese Zeit zu haben, einen Gedanken bis zu Ende denken zu können. Es können vielleicht andere Mütter verstehen, dieses, weil es immer dann wieder was kommt, ja, dann Mama hier und Mama da und wirklich mal so ein Thema bis zum Schluss, und manchmal dauert es 1,5 Tage, ja, bis man so durch ist, und daran erinnere ich mich jetzt noch, und das ist schon so lange her. Das fand ich sehr, sehr wertvoll, und ich begleite eben auch gerne Menschen, früher habe ich gemischt, aber vor allen Dingen auch Frauen, die sich sonst nicht trauen würden, manchmal aus sprachlichen Gründen oder auch, weil man so viel hört, oh Gott, und Indien und Alleinreisen und es ist gefährlich, Lust auf ein Land haben, wo sie sich allein nicht hintrauen. Und ja, und das begleite ich gerne in einer Zurückhaltung, dass man trotzdem das Gefühl hat, allein die Erfahrung zu machen oder ja, so wie fast Kinder, die flügge werden, so. Also, dass man am Ende sich dann traut, auch alleine zu reisen. Muss man nicht, aber das merke ich oft, dass die Frauen, denen es dann so geht, wow, das nächste Mal mache ich das vielleicht auch selber. Oder es macht so Spaß zusammen. Das ist natürlich auch schön, das zu teilen.
Ja, schön. Also würdest du fast sagen, durch die Reisen, die du gemacht hast in deinem Leben, hast du auch jeweils innere Reisen gemacht. Also das war deine Gelegenheit, besonders auch innerlich zu reisen?
100%ig, also ganz doll sogar. Und ich hatte auch immer das Gefühl, als würde ich einen Teil meiner selbst einsammeln. Ja, es ruft mich zu einem Land, das kann ich nicht erklären. Dann merke ich, oh, ich will unbedingt nach Hawaii oder ich möchte unbedingt da sein. Und dann komme ich da hin und ich habe auch schon vorher ein Gefühl zu dem Land. Ja, auch Iran zum Beispiel war so, immer wenn ich Menschen aus dem Iran begegnet bin, wusste ich, ohne dass die mir gesagt haben, dass sie aus dem Iran sind. Das habe ich irgendwie gespürt. Da war so eine ähnliche, irgendwas hat da ähnlich geschwungen in mir. Und ich war auch mal sehr verliebt in einen persischen Musiker, also Musiker aus dem Iran. Und dann wollte ich irgendwie wissen, was ist das da denn? Ja, was habe ich da für einen Bezug zu diesem Land? Und bin dann dahin gefahren alleine und hab dann auch noch Couchsurfing gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Das ist wie eine Online-Plattform, wo man sagt, hey, ich reise hier und da, ich bin dann und dann in der Stadt. Auf welcher Couch kann ich übernachten? Und das in so einem Land, und ich wollte das extra da. Ich habe es auch nur dort gemacht, in diesem Land, weil ich gerne richtig doll Land und Leute kennenlernen wollte und nicht nur in einem Hotel bin. Und ich habe dann auch nur bei Frauen übernachtet oder bei Familien. Also das mit einer Ausnahme, so aus Sicherheitsgründen, dachte ich, ist es vielleicht erstmal besser so. Und ja, das war, ja, auf diesen Reisen habe ich immer das Gefühl gehabt, da zum Beispiel ist mir die Sprache, hat mich sehr berührt, wie die Menschen sprechen, sehr sanft, sehr poetisch. Und das hat meinem eigenen Wesen auch sehr entsprochen. Und die haben mir dort auch immer gesagt, ja, wenn du erzählst, klingt es, als würdest du ein Märchen erzählen. Und ja, in jedem Land habe ich so wie so ein Teil meines Selbst wie reaktiviert oder wieder eingesammelt, so ein Teil von mir zurückgefunden. Und ich glaube, ich bin dadurch nicht vollständiger geworden in dem Sinne, dass mir vorher was gefehlt hat, aber es war wie so ein Erinnern. So ging es mir dann. Ja.
Ja, ich fühle es. Ich fühle es total. Und was ja aber sicherlich auch war, waren gewisse Herausforderungen, die du dann in den jeweiligen Ländern hattest oder auf deinen Reisen. Magst du da was teilen? Welche Herausforderungen du hattest, die dich da vielleicht haben auch wachsen lassen?
Ja, also das erste Mal Indien, da habe ich meine Kinder, der Papa aufgepasst, da hatte ich 1 Monat Zeit. Wir haben uns immer abgewechselt. Er war 1 Monat vorher verreist und dann habe ich gesagt, da möchte ich aber auch 1 Monat Und dann meinte er, okay, und dann kam er zurück und dann bin ich nach Indien geflogen. Und das war das erste Mal, wo ich alleine ohne Kinder war, nach 5 Jahren oder so ungefähr, oder 4. Und ich bin da gelandet und dachte immer, so viele haben mir schon gesagt, der Kulturschock und so weiter. Und das ist ja jetzt echt schon 25 Jahre her mindestens. Und ich dachte, nee, ich fühle Indien, ich kenne Indien. Das wird mir nicht passieren. Und ich bin da gelandet und mein Gepäck war nicht angekommen. Und ich hatte kurz vorher eine Blinddarm-OP, dann tat mir die Narbe wieder, also richtig schlimm. Und dachte nur so, oh Gott, es hat mich total überfordert und ich wollte unbedingt wieder nach Hause. Habe schon die Fluggesellschaft angerufen und dann habe ich irgendwie um ein Zeichen gebeten, dass soll ich jetzt wirklich nach Hause fliegen oder bleiben. Nun bin ich ja endlich hier. Und dann wurde ich 3-mal auf der Straße angesprochen, ob ich in einem Bollywood-Film mitspielen will. Und das war für mich so komisch. Und das 3. Mal war dann eine Frau. Und dann bin ich wirklich zu diesem Casting gegangen. Und da habe ich dann mehrere Leute kennengelernt. Und da hätte ich sogar diese Rolle bekommen. Und ich habe mich dann aber entschieden, weil ich war sehr auf einer spirituellen, also meine Interesse an Spiritualität war schon immer sehr groß und damals dachte ich, vielleicht finde ich irgendwie meinen Lehrer oder hatte da so diese bisschen romantische Vorstellung fast, wer weiß, in Indien kommt die Erleuchtung oder so und habe mich dann dagegen entschieden und wollte meine Reise fortsetzen und dadurch, durch diesen Schritt habe ich eben Menschen kennengelernt und dann bin ich mit einem dann ein Stück gereist und so diese Überwindung am Anfang, das ging mir die ersten Jahre immer in Indien so, weil es so anders ist, so extrem. Man wird halt viel angesprochen und auch oft eben weiß man nicht, kann ich dem trauen oder kann ich dem nicht trauen. Und das ist natürlich was, und damals gab es überhaupt kein Handy und auch wo man hin will, dann hat der Taxi einen eben ganz woanders hingebracht, als wo man hin wollte. Und ich hatte da schon auch Ängste und Aufregung. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, also ich war auch nicht naiv. Ich bin zum Beispiel, habe ich gelernt, nachts nirgendwo in Indien auf einem Zug Bahnhof anzukommen, ja, weil das ist äußerst unangenehm und auch gefährlich. Oder auch bin ich nie nachts am Strand alleine gegangen, wo jetzt Leute, wo nicht viele Menschen waren. Und so bestimmte Regeln, da halt habe ich mich schon dran gehalten. Und ansonsten, einmal war ich in einem Zugabteil, in einem riesigen Zugschlafwagen in Indien und habe plötzlich festgestellt, dass alles Männer waren in diesem ganzen Waggon, nur Männer. Und das waren so Schlafabteile und war so ein Gitter und neben mir war schlief dann ein Mann, wirklich nur ein paar Zentimeter entfernt von mir, der schlief nicht, guckte mich an. Und ich dachte nur so, oh Gott, was mache ich hier? Und das war dann aber so, dass der eine Mann, das sind immer so 6 Betten, die so 3 Betten übereinander und gegenüber 3, der da unten war, der hat jeden weggeschickt, der nur so ein bisschen, ein paar Minuten länger zu mir hochgeguckt hat. Also er hat mich irgendwie total beschützt. Das ist sehr, sehr, sehr lange her. Normalerweise ist es so in Indien, dass es Abteile gibt, wo für Reisende, wo die ganzen Reisenden, die eine Fahrkarte gekauft haben, zusammenpacken, dass die unter sich sind. Und das wusste ich damals irgendwie gar nicht und war auch oft schöner, weil ich wollte ja auch mit Land und Leuten sein. Aber so, sonst gab es gar nicht so viel, es ist immer Aufregung dabei und vielleicht gefällt mir das auch so ein bisschen, dieses Neue zu erfahren, auch im Iran, dann wo kaufe ich mir jetzt eine Busfahrkarte, wie komme ich von da nach da, dieses Thema, wie komme ich von dort nach dort. Das ist wirklich schon sehr abenteuerlich, aber irgendwie da habe ich anscheinend auch ein bisschen Spaß dran, dann mir das herauszufinden und dieses Ungewisse, weil ich glaube, dass man in der Ungewissheit viel mehr im Augenblick ist und viel mehr die Sinne wach sind und alles erlebt, als wenn man jetzt einen All-Inclusive-Urlaub bucht, wo nichts gefragt wird von dir, nichts herausgefordert wird von dir, sondern dafür gibt es sich ja auch Zeiten, ja, wenn man einfach total K.O. ist und man braucht Recharge oder so. Aber sowas hat mich nie wirklich sehr interessiert. Für mich war das nie ein Urlaub. Ich bin immer auf eine Reise gegangen. Also so. Und
Ja, und auch spannend, der Unterschied ist ja auch gerade zum Alltag, dass du auf solchen Reisen ja nicht im Autopiloten läufst. Ne? Also das ist ja oft das, dass wir gerade zu Hause im Alltag ja oft in so einem Trott sind, kann man eigentlich sagen, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, weil alles automatisiert ist. Ne? Wir wissen, was als nächstes passiert und das hält uns ja hier ganz oft in Deutschland, finde ich, davon ab, wirklich im Moment zu sein und bewusst sein, das eigene Leben wahrzunehmen und zu leben. Und so wie du das jetzt schön beschreibst, finde ich, kann man das sehr, sehr gut greifen, dass genau diese Art von Urlaub einen dahin zurückbringt, ne? Zu sich selbst und zu diesem Moment.
Absolut, ja. Also ich hatte gerade einen Gedanken, als du es gesagt hast. Ja, dass auch dieses Unbekannte und warum ich auch so einen Zug zu Indien habe, werde ich auch öfter gefragt, ist erstens mal klar, ich habe dort Ayurveda gelernt, ich habe klassische indische Musik gelernt, aber dieses Chaos, was dort herrscht, auf den Straßen und aber auch die Nahbarkeit der Menschen, das ist mir hier in Deutschland, ist ja alles sehr geregelt, was ja seinen Vorteil hat, ne? Bei Rot bleibst du stehen, bei Grün darfst du gehen, es gibt eine Versicherung dafür, es gibt eine Versicherung für den Baum, es gibt für alles eine Versicherung. Und obwohl wir ja jetzt auch immer mehr merken, so sicher ist das alles gar nicht, wie wir dachten, wie alles sicher ist. Und da merke ich, da bin ich, glaube ich, jetzt weniger herausgefordert, weil in diesen Ländern wird man trainiert, im Chaos den Weg zu finden. Und ich habe gemerkt, dass in Chaos, wenn alles nicht so geregelt ist, ist viel mehr Platz für Flow, für Fluss, für göttlichen Fluss, nenne ich das einfach mal, und Spontanität. Und man kommt dann letztendlich doch an sein Ziel, wo man hin will, aber über ganz andere Wege. Und das empfinde ich als unheimlich lebendig. Und das gefällt mir. Und man muss wirklich permanent in Indien wirklich seinem Herzen folgen und zu fühlen. Gehe ich jetzt rechts lang, gehe ich links lang? Esse ich jetzt hier in diesem Restaurant oder hole ich mir da vielleicht einen Durchfall? Ja, sage ich jetzt mal einfach so. Sondern immer zu spüren, fühlt sich das jetzt gut an oder nicht so gut an? Weil wenn man dort mit Logik kommt und mit rationalem Denken, passieren einem dann meistens unangenehme Sachen. Und das ist mir auch ab und zu passiert, sehr selten. Wenn ich nicht auf meine Stimme gehört habe, bin ich halt dann krank geworden und lag dann eine Woche mit Durchfall im Bett oder bin in den falschen Zug eingestiegen und ganz woanders gelandet. Und letztendlich ist doch alles so gut gegangen. Aber dieses, dass eben in der Unordnung doch eine göttliche Ordnung sein kann. Und das kann man vielleicht auch aufs Alltagsleben, ich weiß nicht, also wie man das übertragen kann. Aber die Wunder, also Wunder zum Beispiel, ist mir so viele verrückte Sachen in Indien passiert. Und das passiert mir weniger hier in Deutschland. Und weil ich vielleicht, wie du sagst, auch mehr im, ja, okay, jetzt gehe ich hier hin, jetzt gehe ich zur Arbeit, jetzt muss ich noch einkaufen, jetzt muss ich noch dies. Und nicht ständig gucke, wo ich gerade langlaufe. Wow, da ist dies. Oh Mensch, der Mensch kommt mir gerade gegenüber. Und Achtung, Stufe. Und Indien ist auch der Weg total uneben. Wenn man da nicht jeden Schritt bewusst macht, kannst du dir den Knöchel brechen oder du stößt dir den Kopf an irgendeinem spitzen Gegenstand. Und das ist anstrengend, das ist wirklich kein Urlaub, das kann manchmal richtig anstrengend sein. Man gewöhnt sich aber daran irgendwann und weiß, wie man sich dort bewegt. Und ich wie gesagt, ich fühle mich da unheimlich zu Hause. Und ich habe ja dann auch jetzt das letzte halbe Jahr in der Gemeinschaft gelebt in Südindien und weiß nicht, ob wir hier mal wieder eine Pause für eine Frage machen oder.
Wie du möchtest. Wenn das für dich stimmig ist, kannst du das gerne erzählen, wie da deine Erfahrung war jetzt gerade, weil du hattest ja jetzt nochmal, jedenfalls weiß ich das aus unseren Vorgesprächen, die wir hatten, nochmal die Idee, vielleicht länger jetzt in Indien zu bleiben, ne, in dieser Gemeinschaft.
Genau, ich hatte vor, dorthin zu ziehen, richtig. Und ich war länger unterwegs, immer am Reisen und irgendwann dachte ich so, jetzt ist mal Zeit, habe ich Lust, mal Wurzeln zu schlagen und hatte mir mehrere Orte angeguckt, auch Bali und Nepal und dann eben, wie gesagt, Indien und Auroville, diese Gemeinschaft, wo ist eine internationale Gemeinschaft, wo 3.700 Menschen verstreckt, also ausgestreckt auf einem riesigen Waldgebiet, den sie selber angepflanzt haben vor, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann mir immer so schlecht Zahlen merken, 40 oder 60, auf jeden Fall schon sehr lange her, 60 Jahren, gemeinsam zusammenleben. Und ja, und da bin ich letztes Jahr im Oktober, habe alle offiziellen Sachen mit Visum und speziell für dort und dort eine Volontärstelle und so weiter. Mit dem Entschluss, ich bin gekommen, um zu bleiben. Und dann ja, habe ich erfahren, dass ich eine Großmutter werde und dachte, na gut, dann komme ich im April mal nach Deutschland und gucke mir dann mein Enkelchen an und dann fahre ich wieder zurück. Und ja, seitdem ich den gesehen habe, hat sich alles ein bisschen geändert und ich fühle, dass ich dann doch da in der Nähe sein möchte. Und mal sehen, das ist jetzt, wirft jetzt alles ein bisschen wieder über den Haufen, aber mittlerweile kann ich damit ganz gut umgehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich in meinem Leben durchgezogen hat. Das wurde mir auch mal von einem Astrologen bestätigt, dass wann immer ich was angefangen habe, ist wie so ein Baum, der mir dann so in den Weg gelegt wird. Und dann habe ich gefragt, ja, was soll ich denn machen? Dann meinte er, ja, mit einem Lächeln drübersteigen, hat er gesagt. Und das fand ich so gut, das habe ich mir gemerkt, weil immer ich dachte, okay, jetzt mache ich dies. Und dann kam wieder ein Hindernis, jetzt mache ich das. Und so diese Art mit Überraschungen oder mit Lebensänderungen umgehen zu können, das ist mir fast in die Wiege gelegt oder beziehungsweise ist das sehr oft in meinem Leben so gewesen. Und da habe ich eine Ruhe, glaube ich, entwickelt, was sich dann oft auch auf andere Menschen ausstrahlt, ja, die dann in Momenten sind, wo sie völlig überfordert sind, wenn jetzt auf einmal nur das Auto nicht geht oder sonst was, ja. Also es kann ja schon im Kleinen einen verunsichern, ja.
Das Bild mag ich gerade total. Also ich finde es total schön, ich würde das gerne noch aufgreifen. Also im Grunde eine Einladung zu gucken, okay, wo ist meine Richtung? Ich mag meine Richtung weiterführen, aber ich kann gucken, ne? Ich komme da auch anders drüber oder dran vorbei und nicht jetzt komplett die Richtung ändern. Ne? Also das ist das Bild, was ich jetzt dazu habe und was ich sehr, sehr schön finde. Ja.
Ja. Oder auch total verzweifeln und denken, das ist jetzt das Ende. Ja.
So. Genau, gar nicht mehr vom Fleck zu gehen, ne? Sondern irgendwie da zu sitzen und zu sagen, geht halt nicht. Dass es gar nicht die Notwendigkeit dafür besteht. Ne?
Genau. Ja, und ich meine, ich glaube, das hatte ich dir auch erzählt, dass der Vater meiner Kinder ist halt plötzlich verstorben vor 10 Jahren. Mhm. Und das war auch so ein unerwarteter Einschnitt in mein Leben und also in unser aller Leben, unsere Familie. Und so, da habe ich mich dann natürlich auch oft gefragt, ja, wieso jetzt das, was sollen wir jetzt daraus lernen? Und ich habe dann unseren Kindern also gesagt, dass wir jetzt irgendwie aufgefordert sind, vielleicht eine Verbindung zu finden, die, ja, also dass das mit dem Tod nicht endet. Und das habe ich ganz klar gespürt. Liebe hört mit dem Tod nicht auf. Ne? Die Verbindung bleibt. Und trotzdem hat es einem nichts genützt in dem Moment, wenn die Leute gesagt haben, ja, es gibt ja den Tod nicht und die Seele und so weiter. Ja, das sind Sachen, die weiß man irgendwo, aber in dem Moment fehlt der Mensch natürlich. Und doch denke ich, also für mich war das so, es hat mein Leben insofern, ich bin dann zur Musik gekommen und habe mich, glaube ich, an meiner Flöte, ich habe dann klassisch indische Musik angefangen zu lernen und es ist so eine Querflöte aus Bambus, Bansuri heißt die, also wie die Silberquerflöte, aber aus Bambus. Und habe mich daran wie festgehalten. Im Nachhinein sehe ich das so. Ich habe dann wie besessen 5 Stunden am Tag geübt und bin nach Indien zu einem der besten Lehrer. Also ich kann nicht einem sagen, sondern der beste Lehrer, den es für dieses Instrument gibt, dorthin gegangen als totaler Anfänger. Und das ist auch meinem Herzensweg folgen. Ne? Ich habe immer gedacht, wow, vielleicht irgendwann werde ich den mal sehen. Und letztendlich habe ich mich in seiner Schule wiedergefunden, auch dort gelebt in der Gemeinschaft von Schülern, die von ihm lernen wollten, in einer sehr traditionellen Art und Weise, wie in so einer Art Ashram, und wo der Lehrer aber Musiker ist. Und das war unheimlich schön für mich. Also es war wirklich eine der schönsten Zeiten meines Lebens, kann ich sagen. Und doch habe ich irgendwann den Griff dann nach so 4, 5 Jahren ein bisschen lockerer gelassen, weil die Musik hat mir, glaube ich, geholfen, mit meinen Gefühlen und Trauer umzugehen. Und mein Ziel war es, dass ich irgendwann mich über dieses Instrument ausdrücken kann, als Sprache. Mhm. Und das habe ich dann auch geschafft. Es war sehr mühsam, weil am Anfang die Menschen, die jetzt Instrument gelernt haben, wissen ja, wie es am Anfang auch ganz schön langweilig sein kann und immer man halt nur Übungen machen muss und da auch da kannst du keine Leiter überspringen. Und da bin ich sehr froh, dankbar mir selbst gegenüber, dass ich da so diszipliniert war. Und da habe ich zum ersten Mal auch Disziplin als Kraft der Selbstliebe empfunden. Also da war ich so wirklich sehr diszipliniert, wie vielleicht vorher noch nie in meinem Leben. Und Disziplin ist mir vorher auch, war eher so ein unangenehmes Wort für mich. Mhm. Genau, spannend. Weil ich sonst, ja, eigentlich nur Dinge machen konnte, die mir Spaß machen. Das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Und überall, wo ich Freude hatte, da geht's lang. Und alles andere war für mich wie eine Qual. Und bei der Musik war ich zum ersten Mal in der Lage, auch die langweiligen Sachen zu machen, weil ich eben dieses Ziel so vor Augen hatte. Und jetzt spiele ich ab und zu und ich bin jetzt nicht mehr so besessen. Aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, denke ich, in diesem Prozess von Trauer und mit mir sein und einfach mit diesem Instrument sein und darüber verbunden zu sein mit was Großem anderem.
Was hat dir und was hat vor allem deinen Kindern geholfen dann in der Phase? Also was würdest du sagen, gibt's noch, also du hast jetzt die Musik erwähnt, du hast schon vorher erwähnt, dass du den spirituellen Weg für dich ja auch gegangen bist, das war ja auch vorher schon, ne, der Fall.
Ja, also was geholfen hat, war Kommunikation, also ich habe immer wieder doch gesprochen, auch wenn es manchmal unangenehm war, also meine jüngste Tochter, die mochte zeitweilig darüber nicht sprechen und hat dann aber Orte gefunden, wo Kinder selbst betroffen waren in der gleichen Situation. Es gibt so eine Trauergruppen, nennt sich das. Und da waren andere Jugendliche, die das gleiche Schicksal erlebt haben oder ein ähnliches. Und weil mit sonst konnte sie mit niemand anders darüber reden. Und es war auch sehr auffällig, wie Menschen überfordert waren, damit auch Freunde. Also entweder das Thema gar nicht ansprechen, obwohl sie vielleicht gern darüber mal geredet hätte. Aber da habe ich gemerkt, dass auch in unserer Kultur dieses Thema Tod extrem tabuisiert ist und wir sehr unbeholfen sind und nicht wissen, soll ich ansprechen oder lieber nicht oder was mache ich jetzt? Es haben sich auch einige entfernt in der Zeit von mir, weil es für sie zu schmerzhaft war, sich mit dem Thema zu konfrontieren, mit ihrer eigenen Angst vom Tod. Und das kann man auch nicht verurteilen. Ja, da dachte ich, okay, jeder so wie er kann. Aber was wirklich geholfen hat, das war nicht spannend. Meine Tochter war dann einmal bei einem ganz tollen Therapeuten, weil ich dachte, sie braucht irgendwie eine Traumatherapie. Und da meinte er, sie braucht einfach Zeit. Sie braucht keine Traumatherapie, sie braucht nur Zeit. Und dieses Ding Zeit hält alle Wunden. Ich denke, das bleibt da was, ja. Aber es ist wirklich die Zeit gewesen. Und für mich war das eine sehr schwere Zeit, weil ich natürlich extrem in Sorge war und auch in der Pubertätsphase. Aber ich kann gar nicht so genau sagen, was geholfen hat. Ich denke schon Familie und vor allen Dingen auch die Geschwister. Also meine Töchter haben sich in der Zeit sehr miteinander verbunden und sich gestärkt. Ja, und auch meine Eltern. Also Familie ist schon dann in der Zeit, glaube ich, sehr wichtig. Punkt.
Ja. Magst du mal, da haben wir jetzt nicht vorab drüber gesprochen, aber da bin ich jetzt einfach sehr neugierig. Wie haben denn deine Kinder das so erlebt? Sind sie heute auch gerne am Reisen? Sind die auch viel in der Welt unterwegs? Das würde mich jetzt ganz interessieren. Welchen Einfluss hat denn so deine Geschichte, ne? Deine Reise innerlich wie äußerlich auf deine Mädchen gehabt?
Also das ist unterschiedlich. Also meine ältere Tochter, ich glaube, in ihrem Wesen liegt auch das Reisen. Und sie war damals schon auch sehr flexibel. Ich hatte immer das Fell, sei es in meiner Ausbildung, sei es auf Reisen. Ich habe ihr immer dieses Fell hingelegt und da war ihr zu Hause, egal wo wir waren. Und meine Jüngste war schon, selbst wenn ich mal irgendwas umgeräumt habe oder Zimmer gestrichen, jede Art von Veränderung war für sie totaler Stress. Und das, vielleicht war ich deswegen auch nur einmal, also auf der großen Reise waren wir alle zusammen, als sie klein waren. Und sie war ja damals 5. Und jetzt, im Frühjahr, waren wir zusammen nochmal in Nepal, nach so vielen Jahren mit meiner jüngsten Tochter. Und meine Ältere, die ist, als sie dann ihr Abi gemacht hat, ist sie gleich zurück nach Nepal und war in der Schule, wo sie selbst als Schülerin war und hat dort unterrichtet Englisch und Theater. Also sie liebt das da und meine beiden Kinder empfinden da ein Zuhausegefühl in dieser Welt. Also ich denke schon, das ist auch individuell, wie die Kinder sind. Ja, also manche Kinder gehen mit dem Flow, die lieben das. Und wie gesagt, meine jüngste Tochter, war diese Veränderung schon eher herausfordernd, obwohl das auf Reisen anders war, weil wir waren ja alle zusammen und in diesem Familiengefüge waren wir das zu Hause. Also da ging das ganz gut. Und also die lieben beide Reisen. Meine ältere Tochter ist Filmemacherin und die hat diese visuellen, diese Dinge, die sie damals gesehen hat, also das sagt sie, dass sie das sehr geprägt hat, diese Farben und diese extremen, ja, also diese Sinnlichkeit auch in diesem Land, ja, was alles ja fast zu viel ist, ne, zu viel Geruch, zu viel Farbe, oder sagen wir mal Extreme, hat sie schon geprägt, auch in ihrer Art Filme zu machen, die sehr bildhaft sind und sehr über Bilder, ja, da arbeitet sie eben sehr viel mit Kraft der Bilder.
Schön. Was jetzt spannend ist, jetzt müssen wir sie, glaube ich, auch in den Shownotes verlinken, weil es sind bestimmt die ein oder andere Zuhörerin, die jetzt sagt, ja wie, das ist ja spannend, was sind das für Filme? Ja. Also du darfst sie ja gerne mal im Nachgang dann fragen und dann können wir ja schauen. Hm. Bin ich jetzt auch gerade direkt neugierig geworden.
Ja. Also was ich sagen kann, was meine beiden Töchter mir auch gesagt haben, dieses Folge deiner Freude, deinem Herzen, also mach das, worauf du Lust hast. Also geh dahin, wo deine Freude ist. Und meine jüngste Tochter ist Modedesignerin, das hat sie schon immer irgendwie interessiert und ist auch im kreativen Bereich. Und diese Kreativität, ich denke, die blüht mehr, wenn du neue Eindrücke hast, wenn du neue Dinge siehst, als wenn du immer das Gleiche machst oder so, ja. Also du kriegst halt mehr Inspiration und Ideen und dass ich eben ihnen vorgelebt habe, ja, meinem eigenen Weg zu folgen, auch wenn sie dann vielleicht manchmal, denke ich, war das sicher auch anstrengend für sie. Ja, und vielleicht würde ich auch nicht alles genauso machen wie früher. Ich frage mich manchmal, wo ich den Mut her hatte. Also wenn ich jetzt daran denke, weil ich ja jetzt auch ein Enkelkind habe und denke nur, oh Gott, wenn das jetzt meine Tochter machen würde, was ich damals alles gemacht habe, würde ich, glaube ich, ganz schön unruhig zu Hause sitzen und jeden Tag hoffen, ob sie mich mal anrufen. Aber ich denke mir, das ist auch so, ja, vielleicht auch die Kraft ein bisschen der Jugend oder so, dass man da... Mhm. Und ich konnte einfach nicht anders. Es war wirklich so, ich hatte diese Vision, dieses Gefühl und dann ging es da lang und dann habe ich das gemacht und dann mussten sie halt mit.
Der große Ruf, den du gespürt hast, ne? So. Also ich fühle das so sehr, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, was du verkörperst, ist für mich ein lebe dein Leben. Also ne, es gibt, wir brauchen uns nicht vergleichen oder sagen hier, das ist unser vorgegebener Weg, weil die Eltern gesagt haben, du musst die Ausbildung machen oder das Studium und dann musst du da dein Leben lang in irgendeiner Situation verharren, weil die jemand für dich gebaut hat sozusagen, sondern was ich da so raushöre, ist für mich eine Einladung an jede einzelne Frau, an jede einzelne Mama auch, ne? Du bist ein gutes Beispiel dafür, auch mit Kindern zu schauen, wo ist der Ruf da, ne? Was braucht es? Braucht es das Reisen? Braucht es das sich ausdrücken? Braucht es das irgendwie, ja, was braucht es, um Zufriedenheit zu erfahren, ne? Weil, also, warum ich jetzt dich auch so gerne hier im Podcast habe, ist das, was ich ja doch in so vielen Frauen sehe, ist so eine gewisse Unzufriedenheit, ne? Und so eine Resignation. Ich kann aber kein anderes Leben führen, weil mir die Bedingungen hier so gegeben sind, weil ich jetzt Kinder habe und so weiter. Und da jetzt doch eine Möglichkeit zu sehen, das selber zu gestalten, ne? Das
Ja, absolut. Also wirklich, da ermutige ich auch, weil ich höre das so oft, naja, wenn sie eingeschult werden, dann ist es alles vorbei, ja. Also dann kannst du nur mit den in den Ferienzeiten und dann nur das und dann so. Und was ist mit dem Abitur? Also ich habe, meine ältere Tochter war damals kurz vor der 7. Klasse, also wo damals ist man, glaube ich, in der 7. konnte man auch dann in das Gymnasium kommen.
Bei euch, ja.
Ja.
In Berlin-Brandenburg ist es so, ja.
Ah ja, in Berlin. Mhm. Und da waren wir ein halbes Jahr vorher, also ich hatte sie zweimal länger aus der Schule gehabt und wir mussten natürlich nachweisen, dass sie da irgendwo zur Schule geht, was jetzt auch alles nicht so schwierig ist. Und wir hatten auch unseren Stoff mit dabei und ich weiß noch, wie wir in Varanasi auf dem Boot waren und da musste sie irgendwie der Rabe oder irgendwas, ich weiß nicht, Literatur, was ganz, und irgendwann habe ich gedacht, ach, das ist natürlich schwer. Also ich war da nicht so diszipliniert, ne? Und ich glaube, sie hatte es auch nicht einfach mitzukommen, aber sie hat dann ihr Abi mit Bravour gemacht. Und ihr hat im Prinzip ein halbes Jahr gefehlt. In dem hat sie in der Zeit sehr viel anderes gelernt. Natürlich hatte sie es dann auch schwerer, weil ihr ein großer Teil des Stoffes gefehlt hat, was in dieser Schule, wo sie war, gar nicht unterrichtet wurde. Aber im Ganzen, und da bin ich sehr dankbar, auch der Lehrerin. Und ich glaube, man sagt ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, oder wo ein Wunsch ist, ist ein Weg. Und wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Das finde ich auch immer so ein Satz.
Ja, Ausreden, ja. Mhm, genau.
Und ja. Ja, und da mag ich gerne inspirieren. Man muss ja nicht nach Indien, ja. Man kann ja auch kleine Sachen machen oder überhaupt, es geht ja nicht nur ums Reisen, sondern dieses Gefühl, oh, dann kann ich nicht mehr. Und das sind ja wirklich auferlegte Konzepte, in denen wir uns bewegen und da natürlich reist man anders als mit Kindern, das habe ich auch schon gemerkt, am einfachsten war es dann einfach am Meer zu sein, weil alles andere, Städtereisen, war nun wirklich sehr anstrengend und das ist dann einfach so in dieser Zeit, aber dass man Kinder nicht aus der Schule nehmen kann und dass sie denen dann so und so, so viel fehlt, also ich bin da ehrlich gesagt ganz anderer Meinung, aber vielleicht auch, weil ich Schule für mich persönlich, ja, war für mich verschenkte Lebenszeit, kann ich wirklich sagen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich dann, als ich in der Heilpraktikerschule war, war jeder Tag für mich, habe ich gefeiert, ja. Also auch zu lernen, was dich interessiert. Und ja, also wirklich dem Herzen folgen und nicht nur so, auch der Freude folgen. Was macht mir Spaß? Was hat mir als Kind Spaß gemacht? Weil vielen Frauen fällt das ja gar nicht mehr ein. Die wissen ja gar nicht mehr, was würden sie tun, wenn alle Wünsche frei wären, wenn eine Fee vor dir steht, was würdest du machen, dann ist oft erstmal Stille, ja, und gar nicht das Wissen da. Und dann, wenn es nur ganz kleine Sachen sind oder sich an die Kindheit erinnern, was hat einem Spaß gemacht?
Ja, da sind wir bei der schönen Frage, was würdest du Frauen raten, die merken, oh, ich bin in einer gewissen Weise jetzt gerade unzufrieden in meinem Leben? Was würdest du ihnen vielleicht an Tipp geben oder an, wo dürfen sie hingucken, welche Frage dürfen sie sich stellen? Du hast jetzt eben schon gesagt, ne, was hat dir früher Spaß gemacht, wo ist deine Begeisterung? Wäre schon so eine Frage, ne?
Ja, und auch zu gucken, ja, weil, also ich kann mich schon erinnern, als meine Kinder jünger waren, dass man ja in einem anderen, dass dieses eigene irgendwie auch zur Seite tritt, ja, also so dieses, was will ich, wer bin ich? Ich wusste das in der Zeit nicht mehr, diese Zeit von, das habe ich dann erst wieder gemerkt, als meine Kinder ausgezogen sind, dass man wirklich in so einer Mutterphase, in so einem, also ich habe das so empfunden, in so einer gebenden Phase ist, wie so eine Mutterkuh, erst stillt man und es geht einfach auch nicht um einen selber. Und in dieser Phase zu spüren, und wenn es manchmal nur so Momente sind, oh, ich hätte Lust auf das oder ich würde gern mal ins Bar oder mit Freundinnen mal am Wochenende einen Ausflug machen. Oder als Kind habe ich gerne gemalt. Dann mach einen Malkurs. Oder ich habe ganz oft vom Spiegel getanzt als Kind. Ja, dann geh tanzen. Also wirklich, wenn man in dem Moment nichts mehr weiß, dann so weit zurückgehen, sich zu erinnern, was hat mir mal Spaß gemacht und Freude gemacht. Und wo ist auch die Angst? Man sagt ja auch, da wo die Angst ist, da geht's lang. Also was traue ich mir nicht zu und wie könnte ich es einrichten, dass ich es mir dann vielleicht doch zutraue, wie eben mit jemand anders zu reisen oder mit jemandem, mit einer Freundin was zu unternehmen, die vielleicht ein bisschen mutiger ist oder so, ja.
Ja, und ich würde die Frauen auch einfach in dem Moment einladen, Dinge, die man sich so kategorisch nicht erlaubt, ne? Jetzt gerade so das Thema, ich habe Kinder im Alter von 4 und 6, ich kann noch nicht, ich darf nicht, dann wirklich zu hinterfragen, warum denkst du, dass du das nicht kannst und nicht darfst, ne? Also da einfach, ne, zu schauen, warum, ne? Was geht mit Kindern und was geht vielleicht auch dann mal schon ohne? Also, keine Ahnung, jetzt bei einem Neugeborenen, manche Frauen sagen, ich brauche mal eine Stunde Massage. Dann gehen die in die Massage, der Papa hat das Kind in der Trage, läuft in der Nähe spazieren und es geht. Auch das ist schon vielleicht, ne, dieses, ich kann mich wieder fühlen. Und dann wächst das ja mit dem Alter der Kinder, ne? Also das ist ja jetzt auch gerade hier so wichtig, weil das ja ein Podcast für Mamas ist, ne? Es geht in jeder Lebensphase, dass man sich als Frau nochmal selber priorisiert und sich als Frau wahrnimmt, als ein eigenständiger Mensch wahrnimmt und nicht nur in der Mutterrolle aufgeht, ne? Das ist so wichtig.
Ja, absolut. Und ich denke auch, wirklich Räume zu schaffen, auch wenn man sagt, ach, jetzt bin ich hier und es ist so gemütlich mit dem Kleinen oder dass man alleine ist, selbst wenn man auch gerade gar keine Lust dazu hat oder vielleicht das gar nicht weiß, was man mit sich anfangen soll, aber wirklich Räume des Momente, wo man nur mit sich selber ist, ne? Und irgendwann kommt dann wieder die Idee und selbst wenn man nur auf dem Sofa sitzt dann die ganze Zeit und an die Decke starrt, ja, also so ging das mir einfach. Freiräume für sich selber, selbst wenn man vielleicht am Anfang noch gar nicht, ja, aber gut, dann muss ich mir jemanden besorgen oder dann muss ich den Mann fragen und der hat zu viel zu tun und das am besten regelmäßig, also das ist für mich persönlich so, dass regelmäßige, immer am Montag habe ich eine Stunde für mich oder so, ja, oder immer am Mittwoch nimmt mein Mann oder meine Freundin mein Kind und ich kann irgendwie fühlen für eine Stunde. Also das war für mich ganz wichtig, dass das irgendwann regelmäßig war. So konnte ich mich innerlich auch schon darauf einstellen und war nicht immer so, oh, heute mal oder übermorgen oder. Also das ist so mein persönliches Gefühl da gewesen in der Zeit.
Ja, sich das auch zu erlauben. Ich glaube, der große Schritt ist, sich das selber zu erlauben und nicht so sehr sich verpflichtet fühlen im Grunde, ne, dass man sich selber komplett aufgibt. Was dann wiederum dazu führt, dass man unter Umständen doch sehr unzufrieden ist. Ne? Also das ja, beobachte ich so oft. Jetzt gerade in der heutigen Gesellschaft, wo doch diese Mutterrolle, ne, immer sehr, sehr wahnsinnig aufgeladen wird, ne, mit Verantwortung, mit du musst eigentlich immer und präsent und nur du.
Ja, und auch, ich glaube, man wird hier nicht, ich weiß nicht, ob sie es verändert hat, nicht genügend gefeiert und gewertschätzt in der Mutterrolle. Also so ging es mir. Und das habe ich eben auch in anderen Kulturen gesehen, weil ich hatte immer gedacht, oh Gott, jetzt muss ich dies und ich muss bald wieder arbeiten können und was leisten und wieder, dann spüre ich mich, dann weiß ich wieder, wer ich bin und dann bin ich wer. Und dieser Druck, also gesellschaftliche Druck und auch nicht diese Anerkennung, dass du das größte Wunder des Lebens vollbracht hast. Und wie gesagt, in Indien werden die Frauen nach der Geburt 40 Tage lang massiert, ja, und die werden bekocht. Und da gibt's sowas wie Wochenbettdepression gar nicht, ja, also im Ayurveda, ne, weil eben dem total vorgesorgt wird. Und da ist ganz klar, die Mutter wird versorgt, die Mutter der Mutter ist da oder Verwandte sind da, sie wird bekocht, die muss gar nichts machen. Und diese tiefe Wertschätzung, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dich jetzt stressen zu müssen, irgendwie jetzt noch wieder schnell ins Berufsleben reinzukommen oder dass du wirklich stolz auch auf dich sein kannst, ja, auf alles, auf die Geburt, auf die Schwangerschaft. Und das hat mir selber damals, das ist mir aufgefallen und das habe ich in anderen Kulturen extrem anders erlebt, ne.
Ja, ja. Ja, was mir auch noch so als Bild kommt, und das finde ich so schön, dadurch, dass du jetzt mehrere Kulturen auch so gut kennengelernt hast, hast du halt mehrere Landkarten sozusagen, die du für dich jetzt abbilden kannst, ne? Das geht mir auch so, wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die zum Beispiel gar nicht gerne reisen oder die jetzt auch bisher vorwiegend die deutsche Kultur kennengelernt haben, die dann sagen, ja, aber so ist es doch. Nein, es ist dein Bild. auf das, wie es ist. Es ist deine eigene Landkarte, aber es gibt so viele Möglichkeiten, das Ganze zu betrachten. Ne? Und ich finde, das ist so wertvoll auch am Reisen. Also ich bin auch ganz großer Reisefan, wie man gar nicht merkt vielleicht. Und finde es aber auch einfach so spannend. Man kann ja auch heutzutage mit dem Kopf reisen. Also es braucht ja nicht immer das, dass man immer gleich die Möglichkeit hat oder die finanziellen Möglichkeiten hat, große Sprünge dazu machen. Aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gehe mal raus aus meiner Wohnung, ich gehe mal in eine andere Ecke rum oder ich beschäftige mich mit irgendeinem Land und leih mir ein Buch in der Bücherei aus und schaue, wie gehen die mit irgendeiner Geschichte um, die wir so für uns voll fest zementiert haben. Und schon reise ich auch ein bisschen, finde ich. Also das ist auch so eine große Einladung, ne? Da den Blick zu erweitern.
Ja, das hast du schön gesagt. Das ist auch jetzt, das mache ich in Berlin auch manchmal. Ich gehe los ohne Ziel, ja. Also, dass man wirklich Wege läuft und läuft. Und dann merkt man, wie schnell man von A nach B doch auch am Laufen ist, keine U-Bahn nehmen muss. Und ohne Ziel dieses, jetzt gehe ich mal rechts rum, jetzt gehe ich mal links rum, dann entdeckt man anders. Und weil wir sind ja dann doch meist immer mit Ziel. Ich gehe jetzt einkaufen, ich gehe zur Arbeit, ich mache dies, ich mache das. Und ja, also wirklich auch mit dem Kind, wenn es dann schon laufen kann, stehen bleiben, wenn es stehen bleibt und gucken, was guckt es da? Ja, ist da ein Pfennig, ist da ein Bierdeckel, liegt da irgendwie ein Blatt? Und dann mit dem Kind laufen, also das finde ich auch wie verreisen, ja, wenn man da einfach genau in diesem Tempo, in diesem Entdecken mitgeht, das erlauben wir uns, glaube ich, ganz selten, weil immer dieses Ziel, ne? Du gehst dahin deshalb, du machst das deshalb. Und einfach so, ja.
Leben. Leben, ja, weil das ist im Moment Leben, ne? Statt immer gedanklich im Vorausleben. Ja. Genau. Ich mag jetzt vielleicht noch die Kurve kriegen, dass wir so ein bisschen langsam dem Ende zugehen und würde jetzt gern noch mal einfach von dir eine Rückmeldung kriegen oder eine Idee kriegen. Wie kann man mit dir arbeiten? Wie kann man dich erreichen? Wir werden jetzt hier in den Shownotes natürlich deine Homepage und dein Instagram einfach reinstellen, ne? Dann kann man da draufklicken und landet bei dir. Mhm. Aber magst du nochmal, du hast am Anfang schon kurz erwähnt, was bietest du an? Wo können Frauen mit dir arbeiten oder sich von dir unterstützen lassen?
Ja, also wie gesagt, ich kann online oder auch in der Berliner Praxis begleiten und zwar mit Ayurveda hauptsächlich. Ich bin ganz großer Fan von Detox, was für mich auch ein Tool ist, was ich in schwierigen Lebensphasen genutzt habe, um wieder so ein Reset zu machen, um mich wieder klar ausrichten zu können, mich selbst zu spüren. Und das mache ich auf Basis von Ayurveda und begleite Menschen vor Ort, aber auch online damit. Und das ist auch, kann auf körperlicher Ebene stattfinden, aber auch, wenn man jetzt emotional irgendwo hängt oder mental, auch da ist Loslassen angesagt, ganz oft ein Schlüssel. Und da hilft diese Kur auch. Also ich kann, wie gesagt, auf seelischer Ebene begleiten oder körperlich oder eben beides zusammen. Das ist so ein ziemlich, würde ich sagen, zentrale Arbeit, die ich anbiete und wo ich dann andere Tools mit einfließen lasse. Man kann mit mir auf Reisen gehen. März biete ich ein Retreat in Bhutan an. Das hatte ich jetzt ja noch gar nicht erwähnt. Das ist ein Land, was mich sehr berührt. Am besten guckt ihr einfach auf meine Webseite. Ich kann euch als Wegbegleiterin begleiten oder eben auch auf einem Heilweg, wenn ihr irgendwo seid, hängt, Erkrankungen oder auf seelischer Ebene.
Schön.
Ja.
Und du bietest noch, darf ich jetzt noch ergänzen, ich weiß nur nicht, ob ich die richtigen Worte finde, du hast jetzt auch
Ach ja, genau. Das ist ich habe früher auch oft Frauenkreise gemacht und das ist jetzt wie so eine Art Online-Frauenkreis, wo wir uns zu Neumond treffen. jemals thematisch zu dem Neumond, wo er gerade steht. Jetzt am 24. Juli ist der Neumond im Löwen. Da wird das Thema sein Selbstausdruck, Feuer, Leidenschaft, innere Kraft. Und ja, da kommen wir zusammen. Da werde ich dann geführte Meditationen anbieten und kleine Übungen, wo wir uns dem Thema widmen. Wie zeige ich mich? Wo verstecke ich mich vielleicht? Wo bin ich ganz, vielleicht nicht ganz authentisch? Oder ja, wie kann ich besser in meine eigene Kraft kommen? Lebe ich meine eigene Kraft? Was bedeutet das für mich? Mein Herzensweg. Genau, und das beginnt und ist einmal im Monat, geht bis Dezember und ist eine Einladung für Frauen.
Ja, natürlich.
Allen Alters.
Ich bin auch dabei. Ich freue mich schon. Ich habe ja auch meine Erfahrung mit dem Detox gemacht und das ist auch was, wo ich immer wieder zurückkomme, sage ich jetzt mal, weil auch mir das sehr gut tut, immer mich wieder mit mir selbst zu verbinden. Also für mich ist das auch eine Gelegenheit. Ja. Liebe Anne, ich würde dir jetzt noch 5 kurze Fragen stellen. Du darfst einfach ganz intuitiv antworten und freue mich, dass wir so einfach noch ein ganz kurzes, kleines Bild von dir hier bekommen. Was ist für dich Liebe?
Liebe ist für mich das Gefühl der Verbundenheit. Verbundenheit, verbunden mit der Natur, verbunden mit den Menschen, im Augenblick sein und ja, Verbundenheit fühlen.
Was ist für dich Glück?
Glück ist, wenn ich fühle, dass ich im Fluss bin, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, so im Augenblick, dass ich einfach alles genieße, alles wahrnehme um mich. Das kann ich nicht so einfach in ein Wort sagen.
Brauchst du nie, ist auch schön. Was ist für dich Freiheit?
Freiheit ist für mich innerlich und äußerlich. Freiheit äußerlich bedeutet für mich, dass ich selbst entscheiden kann, wo ich lebe, wie ich lebe, ja, meinem Herzen folgen zu können. Und innere Freiheit ist für mich, dass ich anderen auch Freiheit schenken kann. Freiheit von meinen, dass ich nicht unter meinen eigenen Konzepten, Vorstellungen leide oder mich einschränke, auch von Ängsten beeinflusst bin. Ja, dass ich einfach freudig meinen Weg gehen kann, im Vertrauen.
Für was bist du aktuell besonders dankbar?
Für meinen Enkelsohn, für das Leben, für mich selber, dass ich mir so ein schönes Leben erlaubt habe bis jetzt, für meine Eltern, für meine Kinder, für meine Freunde, für die Natur, für das Meer. Also da könnte ich jetzt fortsetzen, aber auf jeden Fall.
Bis heute Abend. Ja. Schön. Ja. Und wenn du irgendwas im Großen oder im Kleinen, in der Welt oder in deinem Leben mit einem Fingerschnipsen ändern könntest, was wäre das?
Dass wir alle Verbundenheit fühlen, dass wir fühlen, dass alles miteinander verbunden ist und verwandt ist. Weil ich glaube, dass dadurch viel Leiden entsteht, durch Getrenntheit, sich getrennt zu fühlen. Und ja, Verbundenheit von den Menschen. Dadurch kommt Liebe und dadurch kommt Frieden. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass wir wissen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und auch ich im Alltag immer wieder mich erinnere, wenn ich die Verbundenheit verliere, da zurückzukehren. Mit einem Schnips, und das geht wirklich mit einem Schnips.
Schön. Also ich fühle mich sehr mit dir verbunden. Ich bin jetzt gerade auch sehr gerührt irgendwie. Es hat bei mir ganz viel so ausgelöst und ja, Anne, also ich danke dir total, dass du hier warst und dass wir hier sprechen konnten. Gibt es noch so abschließend irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, das möchte ich noch sagen, oder vielleicht so eine letzte Message hier nach draußen in die Welt?
Also ich kann allen empfehlen, ein Instrument zu lernen, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Egal wie alt man ist, ich denke vielleicht auch schon wieder über Neues nach. Es ist einfach so schön, ein Instrument zu erlernen. Es fordert ganz andere Gehirnhälften. Mit anderen Menschen Musik zu machen, ist für mich eine der größten Freuden überhaupt. Da ist man auch verbunden, da entsteht auch Liebe. Es ist grenzenlos, ohne Politik, ohne Religion. Und ja, und immer mal sich prüfen, handle ich aus Angst, handle ich aus Liebe? Das ist auch ein Leitsatz, den ich mich immer wieder frage. Und bin ich mutig genug, gerade mich für die Liebe zu entscheiden? Oder gehe ich eben gerade bewusst den Weg und sage, okay, das traue ich mich jetzt noch nicht, aber das tue ich ganz bewusst.
Schön. Finde ich eine schöne Schlussmessage in diesem Podcast. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst, dass du mit mir das hier geführt hast, das Interview, oder andersrum, ich mit dir geführt, also dass du mit mir hier im Interview warst. Und ja, wünsche dir für deine weitere Reise, für deinen weiteren Lebensweg, auch jetzt mit deinem Enkelsohn, der vielleicht auch irgendwann mit auf Reisen geht, mit dir oder mit seiner Mama. Alles, alles, alles Liebe.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön für dein Vertrauen und deine Offenheit auch mir gegenüber. Und war sehr schön. Und vielleicht sehe ich ja die eine oder der andere dann mal von den Zuhörerinnen online oder in der Praxis oder auf Reisen sogar.
Alles Liebe. Tschüss, auch wieder draußen.
Ich habe Probleme mit meinem Mikro gehabt. Jetzt wurde es ersetzt und jetzt hoffe ich, geht's wieder in bewährter Qualität weiter. Wenn dich diese Lebensgeschichte und dieses Gespräch inspiriert hat, wenn du denkst, da konnte ich einiges daraus mitnehmen und du magst gerne ein bisschen dieses kostenfreie Angebot des Podcasts unterstützen, dann teile gerne unsere Episode, teile sie gerne auch in deinen sozialen Medien, schicke sie gerne einer Freundin. Und was uns ein großes Geschenk sein wird, ist, wenn du bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer das geht, eine Bewertung hinterlässt. Und ja, schau gerne in den Shownotes nach meinem Kontakt, nach Annes Kontakt. Nächste Woche wird der Online-Frauenkreis starten zum Neumond. Also, wenn du da noch dabei sein möchtest, das habe ich auch alles in den Shownotes verlinkt. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag, wo auch immer du uns gelauscht hast, wo auch immer du bist, was auch immer für dich gerade noch bevorsteht. Und von uns, von mir, alles, alles Liebe.